Herzlich willkommen zu Woke Women at Work, dem Podcast, in dem sich Sarah-Lena Eisermann und Maite Ulla mit inspirierenden Geschichten von berufstätigen Frauen und allen Facetten des Frauseins in der Arbeitswelt befassen.
Herzlich willkommen, liebe Hava, zum Woke Woman Podcast. Du bist uns heute aus München zugeschaltet.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ich verrate vorneweg ein ganz kleines bisschen was dazu, wer du bist und was du machst, und leite dann aber direkt an dich über, damit du selbst nochmal erzählen kannst, wer du bist, was dich ausmacht, was du machst und was dich bewegt. Hava Missimi ist Finanzexpertin und hat Femens gegründet, eine Finanzberatung, die sich an Frauen richtet. Du hast vor 2 Jahren ein Buch geschrieben, das heißt Money Kondo. Dazu wirst du uns auch gleich noch mehr erzählen. Deine Eltern sind aus dem Kosovo als politische Flüchtlinge nach Deutschland gekommen. Und das heißt, du kommst selbst aus keinem reichen Elternhaus und bist deinen Weg als Gründerin zielstrebig gegangen. Das finden wir umso spannender. Ich gerade auch persönlich, ich bin selbst Arbeiterkind und ich freue mich sehr, heute von dir zu lernen, mit dir über das Thema Geld und Finanzen zu sprechen. Und deswegen übergebe ich mal an dich, dass du uns kurz erzählst, wie kam es zur Gründung, was waren die Gründe, dass du gesagt hast, das mache ich. Ich gründe ein Unternehmen, Femens, um Frauen auf ihrem Weg in die finanzielle Unabhängigkeit zu unterstützen.
Ja, danke Sarah für die Vorstellung. Du hast eigentlich schon ganz viel gesagt. Genau, ich bin Gründerin und Geschäftsführerin von Femens. Und ja, wie ist das Ganze so entstanden? Da muss ich ein bisschen ausholen. Auf 2017, mein erster Job. Ich habe eigentlich so während dem Studium immer gearbeitet, um halt mein Studium zu finanzieren. Aber es war halt eher quasi direkt Mittel zum Zweck. Ich hatte jetzt nicht viel über, um viel irgendwie anzulegen und zu sparen. Und mit dem ersten Job, wo man dann auf einmal eben ein bisschen besser und ein bisschen mehr verdient mit einem ausgebildeten Job, was für mich halt so war, boah, krass, weil ich das einfach natürlich auch nicht so kannte, habe ich mir dann sehr viele Gedanken gemacht. Ja, wie kann man sein Geld anlegen? Welche Versicherungen braucht man überhaupt? Das war auch ein bisschen dem geschuldet, dass ich in der Unternehmensberatung bei KPMG auch in dem Bereich unterwegs war, im Bereich Finanzdienstleistungen und Versicherungen in der Beratung. Und hatte dann angefangen, hobbymäßig einen Blog zu schreiben. Und der war auch erstmal offline, weil ich halt das als Medium so genutzt habe, um für mich selber zu lernen. Weil damals war es tatsächlich so, da gab es noch nicht so viele Inhalte zu dem Thema. Es gab halt so ein paar, die so Blogbeiträge geschrieben haben oder einen Finanzfluss mal alle 2 Wochen ein Video auf YouTube hochgeladen hat. Aber es gab jetzt nicht irgendwie so vollumfängliches Wissen, wie es heute gibt. Und genau, dann hat mein Freund mich ermutigt, dass ich das mal online stelle, weil ich mich das, also für mich war das halt irgendwie gar kein Thema, weil es einfach ein Hobby war. Und als es online gegangen ist, hat eigentlich alles so ein bisschen gestartet. Die Artikel waren ganz gut zufälligerweise SEO-optimiert. Es kam halt immer mehr auch Aufrufe auf dem Blog. Und 2019 habe ich auch den Finanzblog Award, den ersten Platz bei der Comdirect gewonnen. Und so hat das alles halt so ein bisschen seinen Lauf genommen. Und bis 2021 war ich auch noch ganz normal in Vollzeit angestellt. Und das war wirklich nur ein Hobbyprojekt. 2019 kam auch Instagram erst dazu. Und mit eigentlich der Corona-Krise hat das Thema so ein bisschen in die breite Masse gefunden, zumindest bei jungen Menschen, weil das ja auch so ein bisschen, ja, das Interesse geweckt hat am Thema, man mal Zeit hatte, sich darüber Gedanken zu machen. Und als ich dann das erste Mal so gleich viel verdient habe wie mit meinem Angestelltenjob, habe ich mir gedacht, Mensch, kann man da draußen eigentlich auch was Berufliches machen? Ich kriege so viele Anfragen auch in Richtung Coaching, kannst du mir hier mithelfen und damit helfen? Und genau, dann habe ich erstmal alleine gestartet und mittlerweile sind wir bei uns im Unternehmen zu 6, 3 Beraterinnen und haben eben, wie du es schon gesagt hast, einmal die Beratung als eine Säule, wo wir uns dem Thema Altersvorsorge und Arbeitskraftabsicherung widmen, aber auch so das Thema Vermögensaufbau, was wir über unseren Kurs abdecken, also so beide Säulen, dass man eben mit finanzieller Bildung, aber auch wirklich mit der individuellen Beratung, wo es notwendig ist, auch an sein Ziel kommt und Altersvorsorge betreibt. Und wir haben vor allem Frauen als Kundinnen.
Ja, super spannend. Lass uns mal nochmal zurück zu dem Blog gehen. Und da hast du gesagt, du hast den erstmal offline gehalten. Was war denn Was waren denn deine Lieblingsartikel oder Themen, über die du da gebloggt hast?
Eigentlich alles, was ich halt quasi so selber gelernt habe. Angefangen von, ich schaue mir jetzt mal an, wie ich eine private Haftpflichtversicherung vernünftig abschließe und was ich da so brauche, hinzu, wie kann ich meine erste Aktienanlage machen. Also einfach so platt auch einfach beschrieben mit so Screenshots, wie ich dann da vorgegangen bin und so. Also wirklich so ein bisschen How-Tos. Also es war alles mit dabei, so ein bisschen gemischt. Ich habe mir halt immer ein Thema gesetzt, was ich am Wochenende für mich umsetzen wollte und habe das dann sozusagen genutzt, was ich da gemacht habe und mir angelesen habe, um das halt auf dem Blog einfach so ein bisschen niederzuschreiben. Angefangen auch ganz vorne erstmal bei Haushaltsbuch und Sparen. Da war ich ja recht gut drin. Da habe ich mir dann so Excel-Vorlagen und so gebaut, die es dann auch zum Download einfach gab und ich die dann halt da eingefügt habe. Genau, das waren eigentlich so die Themen, mit denen ich gestartet bin.
Scheint ja dann auch einen Nerv getroffen zu haben, ne?
Ja.
Ja, super spannend. Ja, sind das ja so Themen, mit denen irgendwie jeder mal konfrontiert ist, aber auch nicht unbedingt jeder so einen Bezug dazu hat. Also gab's, weiß ich nicht, den einen Post, der besonders beliebt war oder wo du gemerkt hast, oh krass, da habe ich echt einen Nerv getroffen?
Ja, also einmal, ich glaube für Berufseinsteiger, so das Thema Berufsunfähigkeitsversicherung war eins, was total so durch die Decke ging. So, wie gehe ich vor, worauf muss ich achten? Weil da gab es einfach nicht so viel. Es gab halt die einzelnen Versicherer, die einfach nur platt ihre Produkt beworben haben, aber niemanden, der halt irgendwie mal einfach was dazu geschrieben hat, worauf er oder sie jetzt darauf geachtet hat. Und das Thema ETFs, das war auch ein Thema, was ganz stark aufgerufen worden ist. Da hatte ich mich nach den Aktienanlagen mit beschäftigt, auch selber, weil mir die Aktien zu kompliziert geworden sind, weil ich bin so mit Einzelaktien eigentlich gestartet bei meinen eigenen Anlagen. Und das ist dann auch was sehr häufig aufgerufen worden ist und alles, was halt damit zusammenhängt. Also was ist ein ETF überhaupt? Wie starte ich damit? Was brauche ich dafür? Weil vielen auch, glaube ich, gar nicht so bewusst ist, dass man das halt nicht einfach übers Konto machen kann, sondern eben nochmal ein separates Geldbeuteldepot braucht sozusagen, um das zu tun. Genau, das waren so die die meist aufgerufensten Artikel. Mittlerweile hat sich der Blog natürlich total verändert, weil ich mich ja mit der Zeit auch verändert habe. Das ist ganz witzig, wenn ich mir von früher so Screenshots anschaue, wie das früher irgendwie total unprofessionell aussah und irgendwie auch vom Schreibstil vielleicht ein bisschen anders war, aber man entwickelt sich ja auch selber.
Hava, du bist jetzt 29 Jahre alt, du wirst dieses Jahr 30 Jahre alt. Femens wurde 2021 gegründet, das heißt, da warst du 26, also noch relativ jung. Das finde ich schon ganz schön mutig, zu so einem großen Thema, Finanzthemen, ja, zu sagen, ich gründe jetzt ein eigenes Unternehmen. Was haben deine Eltern dazu gesagt? Du hast auch erwähnt, dass dein Freund ein wichtiger Supporter war, der dich da gepusht hat, der gesagt hat, stell den Blog online, mit dem du ja also auch sehr viel Zeit investiert hast. Wie kam es dazu? Was war so um dich rum los, dass du gesagt hast, ich gründe jetzt einfach mal ein Unternehmen zum Thema Finanzen?
Also ich hätte selber auch hier überhaupt nicht gegründet, sondern ich habe halt immer viel mit meinem Freund geteilt, was ich da mache, weil es war natürlich irgendwie Wochenende und man tauscht sich ja aus und mit anderen Freunden. Und als sie so das erste Mal gesehen haben, was ich damit eigentlich verdient habe irgendwie in einem Jahr, haben sie so gesagt, ja Mensch, hä, wieso machst du das nebenher? Versuch doch mal, was da draus zu machen. Das interessiert ja viele Leute und du hilfst anderen damit. Und ich hatte total Angst davor und meinen Eltern ging es genauso. Also meine Mama, die wollte am liebsten eigentlich, auch als ich diesen Unternehmensberaterjob hatte, der mir eigentlich sehr viel Spaß gemacht hat, hat sie immer zu mir gesagt, ich muss mir irgendwas Sicheres suchen, am besten ich werde Beamtin oder so. Sagt die manchmal heute noch zu mir, wenn es irgendwie stressig ist, sagt sie zu mir, Mensch, such dir doch irgendeinen anderen Job. So. Aber sie hat halt dieses Sicherheitsgefühl, dieses Extreme, weil sie halt in sehr unsicheren Zeiten für sich aufgewachsen ist. Das kann ich schon auch verstehen. Für mich ist es natürlich nicht der beste Rat gewesen, meine Eltern, weil die halt einfach aus einer ganz anderen Situation kommen. Aber natürlich nimmt man alles mit. Das heißt, ich habe mir das schon sehr lange überlegt, ob und wie ich das machen soll und habe mich dann auch viel mit anderen ausgetauscht und hatte total die Unsicherheiten und habe eigentlich kaum an mich geglaubt. Und da war auch wieder mein Freund ausschlaggebend. Der hat halt immer zu mir gesagt, versuch's doch, alles, was passieren kann, ist, dass du in deinem Kinderzimmer wieder landest. Aber wir sind ja auch zusammen so, also was kann schon passieren? Du kannst immer noch in deinen Job zurückgehen. Es war ja nicht so, dass ich meinen Job nicht mochte oder irgendwie total schlecht darin war, sondern ich habe das auch gerne gemacht. Und dann habe ich gedacht, ja, was kann eigentlich schief gehen? Ich habe keine Familie, also die ich jetzt ernähren muss direkt, und hatte eigentlich super niedrige Lebenshaltungskosten, weil ich halt jetzt nicht ein Mensch bin, der irgendwie in Luxus ja auch selber aufgewachsen ist oder so. Da ist das, glaube ich, immer so ein bisschen anders, was man so braucht fürs Leben und was nicht. Und habe dann gedacht, ich probiere das jetzt aus. Und am Anfang war es schon sehr schwer, diese unregelmäßigen Einnahmen wieder so ein bisschen auch Trigger gehabt, so in die Zeit, wo man selber total jung war und halt nicht immer gucken musste, mit seinen Eltern dann immer über das Thema viel gesprochen hat, aber eher auf eine Weise, die halt nicht immer so positiv war. Aber ich habe es durchgezogen. Ich glaube, das ist das Einzige, was ich gut kann, durchziehen und dranbleiben, und bin froh auch, dass ich ja durch diese Zeiten gegangen bin und einfach dran geblieben bin. Und klar, heute ist es immer noch so, dass man ja nicht immer als Unternehmerin sichere Zeiten hat, sondern dass es mal Zeiten gibt, wo es halt nicht so gut läuft. Jetzt zum Beispiel, wo die Börse in den letzten 2 Jahren, jetzt läuft es ja wieder besser, nicht so gut gelaufen ist, war es natürlich auch so, dass viele gar nicht mehr so viel Interesse an dem Thema hatten wie während Corona und Co. Das heißt, da musste man auch erstmal mit umgehen, mit diesem Konjunkturzyklus, und das halt eben auch lernen. Genau, aber ja, es hat schon viel Überwindung gekostet und kostet auch heute noch viel Überwindung. Und da bin ich froh, dass ich eben mich da mit anderen austauschen kann und dass mein Freund mich da unterstützt hat, weil er kommt halt aus einer ganz anderen Familie und ist halt ganz anders aufgewachsen als ich. Und das merkt man. Er hat nicht so Angst vor den Dingen, oder vielleicht auch, weil er ein Mann ist, das weiß ich immer nicht so genau, hat er nicht so Angst vor den Dingen, sondern ist halt eher so, ja klar, mach das, probier das aus, du kannst das gut. Und ja, genau, das ist eigentlich so, wie das entstanden ist.
Super spannend, ne? Ich glaube, Sarah und ich haben uns ein paar Blicke zugeworfen, und das kennen, glaube ich, die elterlichen Bedenken in puncto Selbstständigkeit oder gewisse Jobmodelle auch. Meine Mama hat auch gerne, also selber Beamtin, und war natürlich so auch das Beste, ne, was sie sich für ihre Kinder lange Zeit, glaube ich, vorstellen konnte. Und ist auch heute noch so, ich meine, ich bin ja jetzt zwar wieder angestellt, aber dass sie einfach mit den Themen, die ich da beruflich bearbeite, nicht so viel anfangen kann. Und deshalb für sie das alles sehr viel unsicherer wirkt als jeder Angestellten. Job, den man irgendwie, weiß ich nicht, in der Schule hat oder ja, so greifbarer ist. Ja, super spannend. Du hast erzählt, dass die meisten deiner Kundinnen sind. Mhm. Und genau, mich würde mal interessieren, was für besondere Herausforderungen diese Zielgruppe hat oder was du so festgestellt hast im Laufe deiner Beratungspraxis, mit was für Themen die zu dir kommen und wo du insbesondere dann unterstützen kannst.
Ja, also erstmal glaube ich, oder ich bin fest davon überzeugt mittlerweile, dass Frauen auch gerne mit anderen Frauen über ihre finanzielle Situation sprechen und auch über das Thema Absicherung, weil sie das Gefühl haben, der Gegenüber versteht mich besser. Es ist ja so, dass Frauen jetzt nicht unbedingt in Deutschland einen geradlinigen Lebenslauf haben, allein schon, wenn man biologisch ja ein Kind austrägt, gibt es ja da gewisse Themen, die vielleicht nicht so einfach wieder funktionieren und wo man einfach hart weiterarbeiten kann, so wie man es vorher gemacht hat. Und das führt natürlich dazu, dass wir auch eben zum einen dieses Thema haben, dass es so ein Gender Pension Gap gibt. Also man sieht ja, dass Frauen deutlich häufiger in Altersarmut landen. Das ist eben geschuldet auch dem, dass man Brüche im Erwerbsleben hat, dass man vielleicht dann auch eher diejenige ist oder derjenige, der in Teilzeit arbeitet. Oftmals ist es ja auch so, wir haben ja ganz vorne auch noch das Gender Pay Gap, das heißt, dass Frauen weniger verdienen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel ja schon über mein Erwerbsleben weniger verdiene und dann wieder in die Situation komme, ich möchte eine Familie gründen, ist es halt oftmals der Part, der weniger verdient, der dann auf diese Karriere verzichtet oder sagt, ja, logischerweise gehe ich irgendwie in Teilzeit, weil da die Einbuße geringer ist. Aber eigentlich ist die Einbuße Altersbuße sehr hoch. Zum einen hat man halt dann eine riesige Rentenlücke, wenn man nicht mehr in die gesetzliche Rente einbezahlt. Da gibt es ja auch immer diesen Satz, Teilzeitarbeit bedeutet Teilzeitrente. Ja. Und dann natürlich irgendwie auch den Knick in der Karriere, den man nicht so einfach nachholen kann. Also man kann nicht in 10 Jahren wieder zurückgehen, leider, und dann sagen, ja, jetzt ist der Zeitpunkt, hier wieder aufzusteigen und ein höheres Gehalt zu bekommen. Da kommt dann oftmals auch der Gehaltsknick, der sich dann halt durchzieht durchs Leben, und der wirkt sich auch aus auf diese Gender Pension Gap. Also das mal so ein riesiges Thema, Thema Altersvorsorge. Und dann natürlich, dass sich viele Frauen auch nicht trauen zu investieren. Also weil wir haben ja diese Gender Pension Gap und wir müssen alle privat vorsorgen, auch unabhängig davon, ob man Mann oder Frau ist, weil die gesetzliche Rente halt nur ein gewisses Niveau abdeckt, wenn überhaupt. Das ist auch so ein bisschen in den Sternen geschrieben, wie es ja weitergeht mit der gesetzlichen Rente in Deutschland. Das heißt, es ist halt super wichtig, insbesondere für Frauen das Thema. Und wenn man dann halt über so Themen wie ja, Investitionen an der Börse spricht oder andere Investitionen, dann trauen sich Frauen auch oft nicht oder haben halt mehr Bedenken, mit dem Thema zu starten, als es Männer haben. Es ist aber auch so, glaube ich, dass das daran liegt, dass Frauen ja zum Beispiel erst seit knapp 1950 selber ein Bankkonto eröffnen können. Das ist ja verrückt, also das ist ja noch gar nicht so lange her. Das heißt, wenn ich vorher ja gar kein eigenes Bankkonto hatte oder die Generation vor uns, dann habe ich mir natürlich nicht so viele Gedanken gemacht, was ich mit diesem Geld mache. Und all das spielt halt so ein bisschen in diese Thematik rein, diese Problematiken, die Frauen da haben.
Wir haben ja auch darüber gesprochen, dass Frauen eigentlich die besseren Investorinnen sind und auch mehr Rendite erwirtschaften. Ist das wirklich so?
Ja, das zeigen tatsächlich mehrere Studien. Also es gibt eine von Fidelity, die ist recht jung, die zeigt, dass Frauen im Schnitt fast 2% mehr Rendite pro Jahr erzielen. Aber dann gibt es auch welche, die sagen 0,3 bis 0,5%. Man sieht aber bei allen Studien, dass Frauen im Schnitt eine bessere Rendite erzielen, wenn sie investieren, was total cool ist und ja auch dafür spricht, dass man als Frau investieren sollte. Und das liegt einfach daran, dass Frauen an das Thema ein bisschen vorsichtiger rangehen, sich mehr Gedanken machen, sich besser informieren, ihr Risikoprofil analysieren, nicht massiv ins Risiko gehen, sondern halt schauen, wo kriege ich eine gute Rendite im Verhältnis zu dem Risiko, wo ich eingehe, und ein bisschen strategischer an die Sache und durchdachter rangehen, sodass sie im Schnitt halt die besseren Renditen erzielen als Männer, die sehr schnell mit dabei sind, aber auch sich manchmal nicht so viele Gedanken machen darüber, worin sie investieren.
Jetzt hast du gesagt, dein Freund kommt aus einem anderen Elternhaus und hat vielleicht weniger Scheu, in die Richtung zu gehen, zu gründen, hat dich dann aber auch gepusht, hey, veröffentlich den Blog, versuch's mit der Selbstständigkeit. Deine Eltern sind aus dem Kosovo als politische Flüchtlinge hier nach Deutschland gekommen. Meine Eltern sind auch klassische Arbeiter, also ich identifiziere mich schon als Arbeiterkind. Und ich glaube auch, dass uns das bestimmt in irgendeiner Weise geprägt hat, wie wir über das Thema Geld sprechen. Also durch meine Herkunft bin ich es gewohnt, mit wenig Geld gut zurechtzukommen. Im Studium schon, ich habe mich da durchgekämpft. Jetzt bin ich selbstständig, das ist ja auch finanzielle Unsicherheit pur. Und deswegen, also ich kann schon gut mit Geld umgehen, würde ich sagen. Aber ich traue mich dann letzten Endes irgendwie doch nicht, den Schritt zu gehen und zu sagen, groß zu denken, zu investieren. Und ich frage mich, wie kann ich das anders machen? Woran liegt es, dass ich mich irgendwie immer noch nicht traue? Andere Freundinnen von mir haben Apartments, Wohnungen, schon lang irgendwie in Aktien investiert oder ETFs und irgendwelche Sparkonten, pipapo. Hast du da Tipps, vielleicht auch für andere Frauen, die jetzt hier zuhören, für die das Thema Finanzen irgendwie behaftet ist, wo noch Glaubenssätze eine große Rolle spielen? Wie kriegt man, also gib uns da mal einen Arschtritt, das anzulegen. Was können wir machen? Ich brauche den Arschtritt auch.
Dieses Mindset-Thema ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema. Ich würde mal versuchen, so als eine Übung zum Beispiel mal einfach alles aufzuschreiben, was mir zum Thema Geld in den Sinn kommt, wenn ich einfach nur kurz drüber nachdenke. Also man hat ja so viele verschiedene Sachen aufgenommen als Kind oder auch als Jugendlicher, die einen vielleicht daran hindern, wie zum Beispiel Aktien sind Teufelszeug oder nur hart arbeiten bringt viel Geld. So, das sind ja alles Glaubenssätze, die wir was mit dem Thema zu tun haben. Und was ich dann ganz sinnvoll finde, es gibt ja immer so die Gurus, die sagen dann, stell dich vor den Spiegel und sag, du bist eine Geldmaschine oder sowas. Aber bin ich jetzt nicht so ein Freund.
Das ist super.
Ich würde versuchen, diese Glaubenssätze zu nehmen und mal ja einfach aufzulösen, indem ich mich informiere, weil viele Sachen lassen sich faktisch auch einfach auflösen. Zum Beispiel, wenn man sagt, Aktien sind Teufelszeug, weil sie so risikoreich sind. Dann, wenn man sich einliest, dann sieht man, dass es viele Methoden gibt, um Risiko zu reduzieren an der Börse. Indem ich diversifiziere, indem ich langfristig anlege, das ist alles wissenschaftlich erwiesen, diese Regression zur Mitte raussuche. Und dann, wenn ich, glaube ich, immer diesen wissenschaftlichen Aspekt daneben habe, dann habe ich ja einen Fakt, dass es quasi aufgelöst wird. Und diese Facts kann ich ja auch immer wieder mir anschauen, wenn ich mich mit dem Thema beschäftige und wieder diese Glaubenssätze hochkommen, dass ich halt dann einfach sehe, nein, also das ist nicht zu risikoreich. Das bringt im Durchschnitt recht hohe Renditen, wenn ich das und das und das berücksichtige. Und so kann das vielleicht auch jetzt der Glaubenssatz, den du ja gerade auch so ein bisschen durchscheinen hast, das ist Sarah, den ich auch immer oder früher hatte, nur harte Arbeiten bringt irgendwie das Geld. Und eigentlich ist es aber auch so, dass man sich ja Gedanken machen muss, wie investiere ich das Geld smart? Also das heißt, dass man den Glaubenssatz dann umwandelt, nicht harte Arbeit, sondern smarte Arbeit. Und dann halt darüber nachdenkt, was bedeutet smart für mich? Und deshalb, ja, so würde ich das für mich auflösen. Man kann natürlich auch mit diesem anderen Extrem arbeiten, dass man halt ja vor dem Spiegel steht und sich das immer wieder sagt und so. Ich weiß nicht, ob das halt so viel bringt oder ob das nicht manchmal ein bisschen übertrieben ist, aber ja, ich glaube, dass das so ein bisschen da hilft und sich mit anderen auszutauschen auch. Wir sprechen ja total wenig über das Thema Geld. Und ich glaube, wenn man das so ein bisschen normalisiert, auch in was man investiert, dass man was für die Altersvorsorge tut, weil wir müssen alle was tun. Du hast es ja gesagt, für deine Mama zum Beispiel ist halt jetzt schon der Zug abgefahren. Und je früher ich mich irgendwie damit auseinandersetze, desto mehr kann ich dem entgegenwirken, sodass ich mir halt keine Sorgen machen muss um die Zukunft, sondern da eigentlich recht entspannt der Zukunft entgegenblicken kann. Und ja, das wären, glaube ich, so Tipps, die ich da mitgeben würde, austauschen und dann auch so Schritt für Schritt ins Tun zu kommen. Also, dass man vielleicht sich Deadlines setzt, zum Beispiel sagt, man muss ja nicht diesen ganzen Berg auf einmal erklimmen, sondern sagt, das mit den Glaubenssätze, das nehme ich mir jetzt für den Monat März vor. Dann im nächsten Monat beschäftige ich mich mit meinem Haushaltsbuch. Dann hat man ja wirklich immer diese Monate und weiß, das ist mein Ziel und hat immer so Unterziele und muss nicht alles auf einmal irgendwie regeln, sondern hat so Etappenziele und kann sich auch an diesen Etappenzielen freuen und sich dann auch immer wieder dazu austauschen. Manchmal hilft es auch, einen Buddy zu haben, wenn man zum Beispiel jemanden hat, der auch motiviert ist, was zu tun oder was tun möchte, aber auch ähnliche Bedenken hat, dann tut das auch manchmal ganz gut, sich da zu verabreden und einen Check-in zu machen gemeinsam, weil dann hat man immer diese Verbindlichkeit, dass man auch was zu diesem Datum tut.
Ja, das ist ein super Tipp, glaube ich. Die meisten Sachen lassen sich einfach zu zweit einfacher angehen. Genau. Wir hatten im Vorgespräch auch mal darüber gesprochen, dass nicht nur Frauen, sondern manchmal auch Paare zu euch in die Beratung kommen und ja wissen wollen, wie sie ihre Finanzen ja gestalten sollen, beziehungsweise was das Thema Gender Pay Gap, hast du vorhin schon angesprochen, aber Elternzeit etc. mit ihnen macht. Wie gehst du mit denen um? Was rätst du denen?
Also es ist immer ganz unterschiedlich. Die Paarberatungen sind halt meistens auf der Basis so quasi, einer möchte runterschrauben oder wir möchten beide runterschrauben. Wie können wir unsere Rentenlücke da ausgleichen? Und welches Modell finden wir vielleicht, dass man jemanden anders auch für die Care-Arbeit gerecht bezahlen kann? Das ist nicht immer so einfach möglich, weil wenn ein Gehalt irgendwie wegfallen sollte, kann man nicht so einfach den anderen bezahlen und noch alle Kosten tragen und noch für die Altersvorsorge da sein, sondern man muss da halt so ein bisschen einen gerechten Weg dann individuell finden. Was man aber machen kann, ist ja auf jeden Fall die Renteneinbußen zu berechnen, egal wer runterschraubt oder so. Man kann anhand von dem Rentenbescheid und auch den Entgeltpunkten, die man irgendwie in den letzten Jahren erhalten hat, auch wenn man selbstständig ist, kann man berechnen, wie viel habe ich denn an Einbußen quasi für meine Rente? Was bedeutet das, wenn ich jetzt 80% runterschraube oder auf 80% arbeite für 3-4 Jahre? wie hoch ist die Lücke im Alter und was muss der Partner vielleicht dann in der Altersvorsorge für einen einbezahlen, damit das ausgeglichen ist. Und das Thema kommt recht häufig vor, das schauen wir uns halt ganz viel an, weil da kann man entgegenwirken. Das sind ja nicht immer massiv hohe Beiträge, die da reinzubezahlen sind. Das denken nämlich immer viele, dass das ja so unendlicher Ausgleich sein muss. Nein, für die Altersvorsorge, wenn ich ja recht früh anfange, dann muss das nicht massiv sein, wenn man das auch irgendwie intelligent investiert. Und anders ist es dann natürlich ganz individuell, wie man sonst das ausgleichen möchte, dass man halt einfach mal darüber redet, welche Ideen gibt es. Das muss man individuell machen tatsächlich, weil da ist jedes Paar sehr unterschiedlich und das nicht so einfach zu lösen. Auch welches Modell man wählt für sich selber ist ja auch sehr individuell. Weil ich sag mal so, wir in unseren Bürojobs können vielleicht ganz flexibel arbeiten, aber wenn ich zum Beispiel einen Handwerker und eine Krankenschwester habe, die zusammen sind oder so, dann ist das halt auch nicht immer so ganz einfach mit Flexibilität. Deshalb ist das immer so ein bisschen individuell, aber das Thema Altersvorsorge lässt sich auf jeden Fall ausgleichen und darüber sollte man sich auf jeden Fall Gedanken machen, egal wer wo runterschraubt.
In meinem Umfeld erlebe ich das gerade, dass viele Paare dann doch noch heiraten, obwohl sie gar nicht von dem Konzept der Ehe überzeugt sind. Das liegt, glaube ich, daran, dass sie Steuern sparen möchten und dass es auch gerade, wenn dann die Kinderplanung ansteht, es einfacher ist, gerade bürokratisch der Aufwand geringer ist, wenn man verheiratet ist. Du hast uns schon im Vorgespräch ein bisschen Einblicke gegeben, was es für andere Möglichkeiten gibt, dass man das ja auch vertraglich festlegen kann, ohne dass man unbedingt heiraten muss, wie sich gerade so das Thema Finanzen, finanzielle Entwicklung, Care-Arbeit, wie man das irgendwie auch anders regeln kann. Kannst du uns da nochmal ein paar Tipps geben aus deinem Erfahrungsschatz, was es da an alternativen Möglichkeiten gibt?
Ja, genau. Also man kann ja sehr vieles vertraglich regeln. Wenn ich jetzt heirate, dann würde ich immer einen Ehevertrag machen. Dann kann man auch zum Beispiel Sachen regeln wie eine Care-Arbeit. Klar, ob das dann genauso kommt, ist natürlich immer in den Sternen geschrieben, weil wenn man ein Kind bekommt, was irgendwie ja Special Needs hat oder so, dann muss man alles über Bord werfen. Aber man kann halt sehr viel schon festlegen, wer wie ausgleicht, wie man das regeln möchte und sich halt im Vorhinein Gedanken machen und das vertraglich festhalten. Und selbst wenn man nicht heiratet, kann man sowas ja auch vertraglich festhalten. Also getrennte Altersvorsorge, Sparpläne etc., dass man daran halt denkt, dass man vieles einfach vertraglich dann auch vom Notar bestätigen lässt, dass man dann auch an so Themen denkt wie Vorsorgevollmachten und Co. Also selbst wenn man nicht irgendwie verheiratet ist und dem anderen etwas passiert, dann kann man ja auch gewisse Absicherungsmechanismen treffen, wie zum Beispiel eine Risikolebensversicherung, wenn dem anderen was passieren sollte, dass dann quasi eine Auszahlung da ist, dass die Familie nicht direkt irgendwie ein großes finanzielles Problem hat. Also es gibt auf jeden Fall einige Mechanismen, die man da wählen kann. Und ich glaube, die Heirat sollte nicht unbedingt nur gemacht werden, um Steuern zu sparen oder um da sich die Absicherung quasi zu sichern, sondern ja, das muss man sich echt individuell anschauen. Und seit 2015 ist es ja auch nicht so, dass die Frau komplett versorgt ist, wenn man einen Ehevertrag macht. Das denken viele. Viele denken, wenn ich heirate, bin ich abgesichert. Dann passt das, weil wenn wir uns scheiden lassen sollten, dann muss der Mann eh die Hälfte von seinem Vermögen irgendwie an mich abdrücken und von seiner Rente und von allem anderen. Das heißt, es läuft dann. So ist es nicht. Also seit 2015 gab es da Anpassungen. Das heißt, die Frau ist nicht unbedingt direkt oder der Mann, je nachdem, welche Konstellation es ja dann da ist oder Frau, keine Ahnung, ist ja auch nicht relevant unbedingt jetzt für das Thema. Aber es ist nicht so, dass alles immer direkt ausgeglichen wird, sondern eben einfach ein bisschen anders berechnet wird und man da sich auf jeden Fall rechtlich auch beraten lassen sollte, wenn man einen Ehevertrag macht. Und wenn zum Beispiel der Gegenüber einem einen Ehevertrag vorlegt, würde ich den auch nicht einfach blind unterschreiben, weil man sich so liebt, sondern das einfach nochmal gegenchecken. Also Vertrauen ist natürlich total wichtig und die Basis von der Partnerschaft, aber man sollte alles im Guten vorher regeln, bevor man dann im Schlechten gar nicht mehr miteinander reden kann oder so oder irgendwas vorgefallen ist. Und genau, auf jeden Fall auch nochmal zu dem Thema Steuern. Also ich bin keine Steuerberaterin, aber es ist ja nur so, dieses Ehegattensplitting mit Steuerklasse 3 und 5 lohnt sich ja nur, wenn eine Person zum Beispiel deutlich weniger verdient und die andere Person sehr, sehr viel mehr verdient. Und die Person, die deutlich weniger verdient, wird ja sehr stark besteuert. Das heißt, da würde ich dann halt immer drauf achten, wenn ich die Person bin, die sehr stark besteuert wird und weniger Gehalt hat, dass da auch einen Ausgleich gibt. Weil das ist ja Familieneinkommen am Ende, für das man sich entschieden hat, für dieses Modell 3 und 5, dass ich halt auch noch meine Sachen machen kann, meine Investments und Co. Und nicht sag, ja, aufgrund von der Steuerbelastung, ich kann jetzt nichts mehr machen, aber der andere Partner kann alles machen, weil der weniger Steuern bezahlt und es sein Einkommen ist. Da würde ich halt immer drauf achten. Und um das Ganze von per se auszumerzen, kann man ja auch Steuerklasse 4 und 4 mit Faktor machen. Da werden nämlich die Paare gleich besteuert und man kann sich über die Steuererklärung dann nochmal was zurückholen und das dann aufteilen. Aber da wird sozusagen nicht einer stärker besteuert, auch wenn das Gehalt vielleicht unterschiedlich ist. Genau, da kann man ja dann einfach drüber reden. Da gibt's ja schon Möglichkeiten im Hier und Heute, das auszugestalten. Genau.
Ja, das frage ich mich. Kann man also einfach drüber reden? Wir hatten da auch schon mal so, wo es drin ging, den sichtbaren Unterschied von, das ist das Einkommen, was mein Mann bekommt, das ist das Einkommen, was ich bekomme, wesentlich niedriger. Und wie viel Arbeit habe ich geleistet? Also hatten wir auch schon ein Gespräch. Und da gab es dann auch so eine Thematik, möchte ich, dass meine Frau, also wollte der Ehemann nicht, dass die dann offen darüber spricht, wie viel sie leistet, auch an unbezahlter Care-Arbeit und wie sich das dann äußert im finanziellen, auf dem Kontostand. Und da gab es dann auch, ich möchte nicht, dass du im Podcast darüber sprichst, dass es bei uns so unterschiedlich ist.
Mhm. Also, ne? Ja, das finde ich krass. Ich muss ehrlicherweise sagen, man sollte sich unbedingt in einer Beziehung schon recht früh über das Thema Geld unterhalten, weil einfach, dass man sieht, wie der andere tickt, wie man gegenseitig tickt, wie man mit dem Geld umgehen würde, weil es spielt eine riesige Rolle. Später, wie du auch sagst, wenn man dann Unterschiede hat im Einkommen, wenn man eine gemeinsame Familie hat, zu Beginn mag das vielleicht Banane sein, weil jeder verdient gleich viel und alles ist in Ordnung und happy hippo oder was weiß ich. Aber wenn man sich über das Thema schon früh nicht unterhalten kann, dann ist eigentlich garantiert, dass man sich auch später nicht drüber unterhalten kann, wenn man wirklich ernste Themen hat, wo es für die Zukunft, für einen selbst ja auch kritisch wird. Deshalb würde ich unbedingt empfehlen, ja, jetzt nicht beim ersten Date vielleicht unbedingt, aber im Laufe der Zeit sich schon
den Kontoauszug zeigen zu lassen.
Ja, ich würde, also von daher, was ich zum Beispiel gemacht habe, recht früh mit meinem Freund, wir haben noch gar nicht zusammen gewohnt oder so, haben uns schon ein gemeinsames Konto erstellt. Und jeder hat einen Betrag X drauf bezahlt, sodass wir einfach die Sachen, die wir zusammen unternommen haben, auch von diesem Konto bezahlt haben.
Und da das ist haben wir auch nicht, so gemacht.
Genau, da ist jetzt nicht ein massiv hoher Geldbetrag reingeflossen, aber so spricht man über das Geld, weil man hat ja gemeinsame Ausgaben, die man irgendwie managt, schon im Kleinen. Und man fasst Vertrauen, weil jeder hat ja Zugriff auf das Konto. Und dann sieht man direkt, kann ich der anderen Person irgendwie vertrauen, dass der nicht sich das ganze Geld von diesem Konto runternimmt oder für private Ausgaben nutzt oder so,
ja,
und stimmt
ja
die Basis. Und das finde ich halt einfach total wichtig, weil wenn man in Sachen Geld nicht ähnlich tickt und ähnlich unterwegs ist, dann ist die Beziehung, glaube ich, zum Scheitern verurteilt, weil früher oder später wird das ein riesiges Thema eben in Sachen Familiengründung, wo es dann vielleicht einfach auch schon zu spät ist und man so viele Schritte gegangen ist. Und dann die Reißleine zu sehen, ist schwieriger, als wenn man noch frisch in einer Beziehung ist, glaube ich.
Total. Und ich glaube, es ist aber auch wichtig, dass jeder sein eigenes Geld noch hat für, ne, die Shoppingtouren, die man dann alleine machen will und wo man auch nicht vom Partner drauf angesprochen werden will. Oh, sag mal, warum holst du dir jetzt noch ein paar Schuhe? Du hast doch schon so eins im Schrank. Ich glaube, das ist ganz wichtig, da die Balance zu halten zwischen dem, was teilen wir und was ist auch jedem seins. Aber wir hatten ja vorhin nochmal das Thema Care-Arbeit und Vergüten. Mhm. Und ich habe vorhin schon zu Sarah gesagt, ich lese gerade das Buch, wir sind doch alle längst gleichberechtigt. Da geht es auch oft um das Thema Care-Arbeit und darum, dass es ja eigentlich ein strukturelles Problem des Kapitalismus/Patriarchats ist, dass Care-Arbeit in dem Sinne ja nicht skalierbar ist und kein Produkt, was man halt irgendwie gut weitervermarkten kann und deshalb möglichst klein gehalten oder totgeschwiegen wird. Ja, also da spricht ja keiner drüber, wie viel Frauen eigentlich zusätzlich arbeiten. Ich sage jetzt mal Frauen, es sind nicht immer nur Frauen, aber in der Regel ja schon. Und dass sich deshalb auch in Anführungszeichen davor gescheut wird, da so ein Preisschild hinterzumachen. Ne? Was ist es mir eigentlich wert, dass jemand mein Kind um 16 Uhr aus der Kita holt und dann bespaßt und badet und abends ins Bett bringt und da morgens wieder hin? Wie stehst du dazu? Also wenn du jetzt irgendwie ein Preisschild dranhängen müsstest oder so, woran orientierst du dich dann?
Ja, das ist ganz, ganz schwierig. Ich finde es schwer, ein Preisschild dran zu setzen, weil ja alle sehr unterschiedlich verdienen. Also jetzt mal als ein Beispiel, wenn ich eine Familie bin, wo halt beide irgendwie einen Job haben, der nicht so gut bezahlt ist, nehmen wir mal das Durchschnittseinkommen irgendwie in Deutschland oder so, 40.000 Euro, dann haben wir gemeinsam 80.000 Euro brutto. Und wenn dann natürlich ein Einkommen wegfällt oder reduziert wird, dann hat die Familie das Einkommen. Und das ist nicht so einfach in der heutigen Zeit, wenn man zum Beispiel in der Stadt wohnt, alle Ausgaben damit zu stemmen. Es ist auch nicht so einfach, ein Preisschild hinter eine Care-Arbeit zu legen, weil das sozusagen ja mit dem Familieneinkommen verrechnet werden muss irgendwie, weil es gibt ja keine Möglichkeit dafür. Deshalb ist es ganz, ganz schwierig, finde ich, ein Preisschild dahinter zu geben. Aber der Wert ist natürlich unbezahlbar, weil Care-Arbeit ist viel Arbeit, die wichtig ist, auch in unserer Gesellschaft. Ja, auch quasi Pflege, das geht ja auch in diese Richtung.
Genau, also wenn ja nicht nur um Kinder, ne?
Ja. Genau, wenn ich mir eine Pflegekraft anschaue, Kita etc., die verdienen ja alle hoffentlich ein gutes Gehalt mittlerweile und können davon leben, ja, weil sie es in Vollzeit machen. Das Problem ist halt, wenn zum Beispiel in der Konstellation wieder Partner, Partnerin oder zwei Partner und der eine verdient halt 60.000 oder das Familieneinkommen ist 60.000 brutto, dann kann ich halt nicht, auch wenn die Frau Vollzeit Care-Arbeit macht, der 40.000 Euro geben. Das wird halt schwierig, das quasi auszugleichen. Deshalb finde ich es so schwer, einen Price-Tag dahinter zu finden. Aber du sagst schon richtig, es ist halt so ein bisschen ein gesellschaftliches Problem. Wenn es zum Beispiel mehr Kita-Plätze gäbe oder so, dann wäre das wieder so ein bisschen entschärft, weil dann kann ich mein Kind auch in die Kita bringen. Wenn das zum Beispiel auch kostenlos wäre und durch Steuergelder finanziert wird, finde ich das eine schöne Sache, weil dann zahlen wir das gemeinschaftlich als Gesellschaft, weil wir das möchten. Wir möchten mehr Kinder, wir möchten aber auch, dass Frau als auch Mann im Erwerbsleben sind und dieses kapitalistische Modell, was du ja auch genannt hast, dann geben wir dem ja einen Price-Tag, der auch wertvoll ist, weil dafür die Kräfte eingestellt werden, weil dafür gebaut wird. Nur zum aktuellen Zeitpunkt finde ich, dass wir dem halt auch zu wenig Wert geben, weil ich krieg's zumindest mit, ich habe ja selber noch keine Kinder, aber ich möchte auch gerne Familie mal haben und setze mich natürlich mit dem Thema auseinander. Und ich kriege halt mit, dass es so schwierig ist, allein irgendwie schon einen Kita-Platz für sein Kind zu finden. Und wenn man schwanger ist, muss man am besten schon dann sich irgendwo anmelden. Und das ist halt so absurd. Das darf eigentlich nicht sein. So, ne? Das ist verrückt irgendwie.
Genau. Und im Zweifelsfall wirst du dann als Familie oder als Frau damit alleingelassen und bestenfalls noch belächelt gesagt hat, du hast es dir ja so ausgesucht. Du wolltest ja Kinder haben. Jetzt musst du dich auch drum kümmern. Jetzt musst du dich.
Ja. Ne? Aber auch das Thema Pflege zum Beispiel. Wenn ich jetzt später mich dafür, wenn ich jetzt einen Pflegefall in der Familie habe oder so, dann ist ja auch die Frage, was für einen Wert hat das, wenn eine Person zu Hause bleibt und in der Familie jemanden pflegt? Das ist ja auch eine schwierige Situation, wo es ja auch per se jetzt keinen Ausgleich gibt. Man kriegt irgendwie die Rentenpunkte gut geschrieben, so ein paar, auch bei den Kindererziehungszeiten 2 Jahre pro Kind oder wenn es später geboren ist, sind es knapp 3 Jahre, aber was soll man mit diesen wenigen Jahren machen als Rentenausgleich? Das ist ja super wenig. Und wie ihr sagt, ich habe ja kein Einkommen im Hier und Jetzt dann dadurch. Und das ist halt irgendwie gesellschaftlich ja noch nicht so, wird noch nicht so viel auch diskutiert, finde ich, in Deutschland. Weiß ich nicht.
Kommt mir auch so vor.
Du hast erzählt, dass Femens gerade während Corona einen extremen Zulauf gehabt hat. Also ihr hattet sehr viele Anfragen. Dadurch das Thema Finanzen war hochpräsent. Wie ist es denn jetzt gerade, wo alles teurer wird und wo die Leute eher so ein bisschen an ihrem Geld festhalten oder bei sich halten wollen, weil alles teurer geworden ist? Wie erlebst du das jetzt? Und ihr bietet Coachings an, Beratung. Was für einen Beitrag leistet ihr denn? Und wie erlebst du das jetzt gerade in der jetzigen Zeit?
Genau, also so quasi alles ist teurer geworden. Das führt eigentlich eher dazu, dass sich vor allem junge Leute ein bisschen mehr über das Thema tatsächlich Gedanken machen, habe ich das Gefühl. Wir hatten noch mehr Zulauf eigentlich jetzt so mit der hohen Inflation im letzten Jahr, weil viele sich halt Gedanken machen, wie kann ich mir langfristig auch von meiner Rente dann noch was leisten, weil man ja wirklich im Supermarkt gemerkt hat, wie die Preise jeden Monat irgendwie teurer geworden sind und ich immer mehr für meinen Einkauf zahlen musste, dass man sich Gedanken macht, wie lege ich dieses Geld halt effektiv an. Deshalb eigentlich gegenteilig, was ganz schön ist, man muss natürlich immer noch viel Aufklärungsarbeit leisten, weil es jetzt klar viele Frauen bei uns sind, aber ich glaube, die Mehrheit macht sich leider immer noch zu wenig Gedanken um das Thema Altersvorsorge oder zu spät. Weil wenn ich früh anfange, zum Beispiel mit dem Einstieg von meinem Job mit 23, 24, 25, dann habe ich halt noch einen ganz anderen Hebel durch den Zinseszinseffekt. Das ist vielen nicht so klar, weil das ja nicht so ein linearer Effekt ist, sondern ein exponentieller Effekt ist, dass ich dann eigentlich weniger machen muss, um meine Rentenlücke auszugleichen, als wenn ich halt erst mit 40 anfange. Weil wenn die Rente mit 65 dann an der Tür steht, sind es ja nur noch 25 Jahre. Und das ist halt schon ein Unterschied, ob ich 30 oder 25 oder 20 Jahre oder nur noch 10 Jahre Zeit habe. Und so von unserem Angebot, also wir decken halt dieses Thema Vermögensaufbau, wenn ich ein Depot mir machen möchte und da ETFs und Aktien besparen möchte, über unseren Kurs ab. Der findet zweimal im Jahr statt und wird auch begleitet, dass wir halt quasi ja auch bei Fragen immer an der Seite von unseren Teilnehmenden sind. Und Altersvorsorge, so im Bereich zum Beispiel der Rentenversicherungen, ob und wie das Sinn macht für einen selber, betriebliche Altersvorsorge oder auch private Rentenversicherungen auf ETF-Basis oder auch so Themen wie Risikoleben oder Berufsunfähigkeit, Arbeitskraftabsicherung, das decken wir eigentlich so über unsere Beratung ab, weil da wird es schon sehr individuell, insbesondere beim Thema Berufsunfähigkeitsversicherung muss man ja die ganze Gesundheitshistorie aufarbeiten. Das ist ja bei jedem sehr unterschiedlich und genau das gucken wir uns dann immer an. Wir arbeiten unabhängig, das heißt, wir haben jetzt nicht irgendwelche Produktanbieter oder so, die wir da im Einzelnen promoten, sondern wir gucken halt gemeinsam, was Sinn macht und gucken auf ja, die Kundin, die dann zu uns kommt, dass wir da eine gemeinsame Lösung finden. Genau.
Ja, jetzt nochmal so in die Richtung, wer kommt denn da zu euch? Sind das Paare mit einem gewissen Einkommen? Sind das alleinstehende Frauen, Mütter? Welcher Altersdurchschnitt landet da bei euch? Und meine Frage geht so in die Richtung, die zu euch kommen, sind es dann Menschen mit einem gewissen Verdienst? Also ist es eher so eine elitäre Gruppe, die zu euch kommt, die sich damit überhaupt beschäftigen können, weil die einfach schon genug haben, um darüber nachzudenken, was zu investieren? Oder ja, ist es auch so gerade die Zielgruppe, alleinerziehende Mütter, die von ja gegebenenfalls Altersarmut noch nicht nur gegebenenfalls, sondern von Altersarmut viel stärker betroffen sind und die das gerade Not, also für die das gerade ganz wertvoll wäre, diese Beratung. Wer kommt da zu euch und kann man sich Femens auch als geringverdienende Frau leisten?
Ja, also auf jeden Fall kann man sich das leisten, insbesondere so das Thema, was ich mir dann anschauen würde, wenn ich halt wenig Geld habe, was ich investieren kann, würde ich es auf jeden Fall immer investieren, egal ob es 10 oder 5 Euro oder so sind, ich würde mir immer darüber Gedanken machen und wir haben ja ganz viele kostenlose Inhalte auch, also unser Podcast, wir haben Workbooks, wir haben Webinare, die man sich einfach kostenfrei anschauen kann, wo schon ganz viel Information drin ist, die vielleicht jetzt nicht individuell gemappt wird, aber man kann die Transferleistung auf jeden Fall machen. Das ist mir auch immer ganz wichtig. Und ansonsten so von den Kunden her ist es tatsächlich sehr gemischt. Also es ist nicht so, dass bei uns nur Leute kommen, die super viel verdienen, einen tollen Job haben. Ja, gibt es auch. Aber wir haben auch bei uns ja ganz normale Frauen, wie du auch gesagt hast, Alleinerziehende zum Beispiel auch, die sich aber Gedanken machen natürlich um das Thema, aber auch ältere Frauen, aber auch jüngere. Natürlich haben wir auch viele Junge, die sich halt Gedanken machen um das Thema, was halt sehr positiv ist. Aber ich würde sagen, es ist recht durchmischt und ist jetzt nicht nur ein elitäres Thema. Auch Leute zum Beispiel, die jetzt gar nicht, man denkt ja immer so, ich denke immer so, elitär ist halt immer so diese LinkedIn-Bubble, die dann über Sachen spricht und so. Und Aber bei uns sind auch zum Beispiel viele, die überhaupt nicht LinkedIn kennen oder so, sondern halt in so Arbeiterberufen ganz normal unterwegs sind. Krankenschwestern, Kindergärtnerinnen, also sehr durchmixt, was ich halt sehr positiv finde. Ich glaube, ja, das liegt aber auch, ja, voll. Ich glaube, es liegt aber auch daran, weil ich mir darüber schon viele Gedanken gemacht habe. Natürlich, dass vielleicht auch an meinem Background, dass viele sehen, so, hey, die Hava, die kommt auch nicht aus einer super reichen Familie und setzt sich mit dem Thema auseinander, dann kann ich das auch machen. Ich brauche nicht viel Geld dafür. Sondern ich schon allein, wenn ich mich damit auseinandersetze, bringt das mir sehr viel und ich denke über die Themen nach und tue was, als wenn ich gar nichts tue. Ja.
Voll gut, dass ihr so früh schon so eine diverse Reichweite auch geschaffen habt. Ne? Also nicht nur eine große Reichweite, sondern tatsächlich auch so eine diverse.
Ja. Und ich wollte noch eine Sache betonen. Ich glaube wirklich, das liegt ganz stark an dir, an deiner Persönlichkeit und wie du darüber die Art und Weise, wie du über das Thema sprichst, denn das Thema Geld ist für viele mit sehr, sehr viel Scham behaftet. Und dann auf jemanden zu treffen in so einer Beratungssituation, der so eine wohlwollende, wertschätzende und freundliche Art und Ausstrahlung hat, und auch sehr viel zu dem Thema weiß und auch selbst nicht aus so einer, ich übertreibe jetzt mal, Schickimicki Münchner Finanzbubble kommt. Das ist, glaube ich, unglaublich wichtig und da diesen Raum zu öffnen für Menschen, denen du auch helfen möchtest und die Rat suchen. Und ja, das liegt ganz stark auch an dir und an deiner Persönlichkeit. Vielen Dank dafür.
Ja. Danke. Und Scham ist das eine Thema, was du angesprochen hast, Sarah, und wir hatten da im Vorgespräch auch mal darüber gesprochen, dass es auch sehr viele Befindlichkeiten gibt, wenn es ums Thema Finanzen geht, oder? Dass es auch so ein immer noch sehr männlich dominiertes Feld ist, wenn man, weiß ich nicht, an die Frankfurter Skyline und Banken City denkt, da denkt man an Männer im Anzug mit spiegelnden Sonnenbrillen. Genau, so in der Art. Und ich glaube, das ist ja, also nicht nur Scham, sondern auch so Berührungsängste, ne? So dieses, oh Gott, das ist ein ganz anderes Vokabular, ein ganz anderes Gehabe, da passe ich nicht rein mit Kind und Kegel und Erzieherinnenjob,
Ja, voll, das ist ja heute immer noch so. Also leider, es gibt ja sehr wenig Nachwuchs, wird in der Branche händeringend gesucht, weil die Branche halt nicht so ein gutes Image hat.
Ja.
Und es sind halt total wenig Frauen unterwegs in dem Bereich. Das liegt aber halt auch daran, glaube ich, dass es halt immer noch so ein bisschen so dieses Alpha-Männchen dort gelebt wird, ne? So mit dem Anzug rumlaufen, wenn du in die Bank gehst, sind die Leute auch immer noch im Anzug am Bankschalter, wo ich mir manchmal so denke, weiß ich nicht, also Kompetenz braucht ja nicht unbedingt einen Anzug, sondern kann auch anders einfach wiedergespiegelt werden. Und dann, glaube ich, wären die Hürden gar nicht so groß für viele, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, wenn man da einfach auf Augenhöhe jemanden begegnet. Und
total. Und das hatte ich dir im Vorgespräch ja auch schon mal gesagt. Mein Bankberater ist auch Mitte 50 und ganz lieber Mensch, aber der hat wenig mit mir zu tun. Und wenn er kommt und mir irgendein Produkt verkaufen will, dann sehe ich als erstes, wie viel Marge er damit macht oder sowas. Oder überlege mir, warum will er mir das unterjubeln? Das ist ja nicht, weil er meine Situation besonders gut kennt oder auch mal in meinen Schuhen gesteckt hat, sondern es ist einfach ein ganz anderer Approach. Und da ist es schwer, so viel Vertrauen aufzubauen.
Ja,
voll. Wie stehst du denn dazu? Es gibt natürlich diesen erschwerten Zugang in das Thema oder ja, Finanzbranche und überhaupt sehr männlich geprägte Strukturen noch.
Wie kann man das auflösen?
Ja, nee, meine Frage geht noch so ein bisschen in die Richtung, es gibt ja immer mehr Angebote, die sich an Frauen richten. Aber da sehe ich auch und beobachte, dass das alles so ein bisschen in Richtung, also sehr pink, ich glaube, dafür gibt es auch diesen Begriff, oder pink, Zeige oder pink Feed, nennt man das, pinke Angebote, ne?
Ja.
Wie stehst du dazu? Weil ihr seid ja auch sehr nüchtern in euren Farben, sehr klar, sehr faktenbasiert.
Ja, also ich glaube, Finanzen müssen jetzt nicht pink gemacht werden für Frauen und es braucht auch keine speziellen Produkte. Darüber wird ja auch immer ganz viel geredet und wir werden immer wieder auch gefragt, aber wir wollen ein neues Produkt auf den Markt bringen, das soll sich nur an Frauen richten. Kannst du uns irgendwie ein Feedback geben? Und dann ist mein erstes Feedback immer, es braucht keine separaten Produkte, die sich nur an Frauen richten, weil wir investieren alle in die gleichen Produkte. Wir machen alle das Gleiche. Also das Produkt per se, was wir tun und in was wir investieren, ist für alle Menschen ja gleich, je nachdem, welches Risikoprofil sie haben, welches finanzielle Ziel und ist geschlechterunabhängig. Ich glaube, nur die Ansprache ist halt ein bisschen anders. Darüber haben wir ja geredet, so wie begegne ich Frauen, welches Vokabular nutze ich, wie hole ich jemanden ab. Das ist, glaube ich, ein bisschen anders bei Frauen und das war in letzter Zeit oder in den letzten Jahren vernachlässigt, verändert sich ja aber heutzutage auch. Zum Beispiel, wenn ich an den Kiosk gegangen bin und mir ein Finanzmagazin kaufen wollte, habe ich immer halt so einen Mann im Anzug vorne gesehen, das sind die Top-Aktien, die man jetzt kaufen muss. Und mittlerweile gibt es ja auch Magazine, die von der Ansprache her ein bisschen anders sind und das Thema ein bisschen weicher angehen, würde ich mal sagen, und nicht so hart und auf Pressure und auf, ich kann das nur im Anzug machen, sondern so Magazine wie in der Courage oder in der Finanziell oder so, die es ja jetzt auch schon gibt und viele andere Angebote, wo einfach nur die Ansprache eine andere ist, aber die sprechen genau über die gleichen Themen, natürlich, weil es gibt im Finanzbereich keine Themen, die besser sind für Frauen oder besser für Männer, also das wäre ja absurd.
Rendite ist genderneutral.
Ja, genau.
Okay, vielleicht zum Abschluss noch, mich interessiert natürlich auch immer, wie können wir das für die zukünftigen Generationen aufbrechen oder verändern, dieses Priming, würde ich jetzt beinahe sagen, dass das so männlich ist. Ne? Und ich überlege immer, ich habe ja 2 Jungs und eine Tochter, was kann ich denen mitgeben oder was würdest du an meiner Stelle tun, um die da ein bisschen zu enablen und für zu sensibilisieren?
Ich denke, ich würde schon früh mit Ihnen über das Thema Finanzen sprechen, in so Etappen, also so wie Sie das halt wahrnehmen und zum Beispiel auch das Investieren fördern, indem ich zum Beispiel zu Ihnen sage, nicht einfach, du musst dieses Geld sparen von deinem Taschengeld, sondern zum Beispiel sage, hier, du kriegst diesen Monat 20 Euro Taschengeld und wenn du davon 5 Euro sparst, dann verdoppel ich dir das im nächsten Monat. Und dann hat man diesen Anreiz von, ich verstehe, wie der Zinsmarkt funktioniert, dass wenn ich auf Geld im Heute verzichte, dass ich später dann mehr habe sozusagen, so ein bisschen auf eine spielerische Art und Weise. Und es gibt ja auch Bankkonten mittlerweile, die man auch als Jugendlicher aufmachen kann, die natürlich geschützt sind für die Kinder, dass man da nicht ins Dispo gehen kann oder so. Ich glaube, ein Anbieter ist zum Beispiel Blinkcard, also ohne hier irgendwie Werbung zu machen, aber das könnte man sich mal anschauen, wo dann auch die Eltern über eine App das so ein bisschen regeln können. Aber dann lernt das Kind auch schon mit Geld umzugehen. Aber halt, ich würde halt das dosiert machen. Ja, nicht irgendwie mit 4 sagen, hier, du hast jetzt dein Bankkonto und ich verdoppel dir immer das, was du sparst oder so, sondern halt da so ein bisschen ranführen an das Thema und natürlich sowohl meinen Jungs als auch meinen Mädels das Gleiche bezahlen. So, das ist ganz wichtig, also dass nicht jemand unterschiedlich Taschengeld bekommt oder man denkt, das Mädel kommt auch eh mit weniger Taschengeld aus oder so. Das würde ich so ein bisschen ändern und ich würde mir natürlich wünschen, dass es auch finanzielle Bildung in der Schule gibt und dass das nicht nur von den Eltern ausgeht, weil auch hier nicht jeder hat ja ein privilegiertes Elternhaus, wo man überhaupt Taschengeld bekommt oder so, wo man das verdoppeln kann, wo man über solche Themen dann spricht, weil man selber vielleicht gar nicht sich so gut auskennt mit den Themen und deshalb würde ich mir auch wünschen, dass es in der Schule mehr auch Thema wird und man über das Thema spricht, sodass man überhaupt weiß, dass man sich darum kümmern sollte. Es muss ja nicht alles in der Schule, es kann nicht alles in der Schule, kann man nicht alles lernen, glaube ich, fürs Leben. Aber man kann Impulse dafür bekommen und hat schon mal was von dem Thema gehört und ist so komplett lost, wenn man irgendwie aus dem Studium rausgeht oder aus einer Ausbildung und dann sich denkt, boah, wo fange ich jetzt an oder weiß gar nicht, was wichtig ist und dann erst 20 Jahre später merke, oh, das wäre wichtig gewesen, hätte ich mal vor 20 Jahren angefangen, genau.
Zumindest den Zinseszinseffekt kapiert zu haben, wenn man die Oberschule verlässt.
Ja. Und aber was wünschst du dir für dich, für Femen? Was ist dir da wichtig, wenn du jetzt 2024, 2025, was siehst du, was wartet vielleicht auch noch auf euch?
Ja, ja, ich wünsche mir natürlich, dass wir weiter wachsen, dass wir weiter tolle Beraterinnen finden oder auch Berater. Wir sind auch offen für Männer, die Lust haben, bei uns zu arbeiten und weiter nachhaltig wachsen. Das ist mir halt besonders wichtig, also dass wir unser Wachstum gut im Griff haben und unsere Qualität immer noch oben bleibt und dass wir natürlich immer mehr junge Frauen, Männer erreichen oder auch Ältere, ja, die sich einfach mit dem Thema auseinandersetzen und auch was tun für ihre Altersvorsorge, insbesondere weil eine Rentenlücke haben wir wirklich alle. Also auch als Beamter hat man eine Rentenlücke in Deutschland und jeder sollte sich darum kümmern, weil ich glaube, dass es nur schlimmer werden wird tatsächlich, weil wir ja nicht wissen, was auf uns wartet. Wenn jetzt die Boomer in Rente gehen, kann das Thema Rente halt nochmal eine andere Wendung haben. Und das, was auf dem Rentenbescheid steht, ist halt nicht garantiert. Dass man versteht, das ist wirklich nicht garantiert und dieser Rentenwert kann sich ändern. Und dann sieht es halt nicht mehr so toll aus vielleicht für die Rente. Und das wäre halt schade, wenn man sich da vorab keine Gedanken gemacht hat.
Ja.
Okay. Ich rechne eh nicht damit, dass da. Ja, vielleicht ist das auch mein nicht so deutsches Ich, dass ich in die Richtung denke. So.
Ich glaube, du brauchst einen Finanzbuddy.
Ja, Sarah.
Nee, deswegen ist es umso wichtiger, dass es solche Angebote gibt. Also vielen Dank für den super wertvollen Input, den du mit uns geteilt hast und für deine Zeit und dafür, dass du dich entschieden hast, mutig den Weg zu gehen und Schiemens zu gründen, Bücher zu schreiben, zu bloggen und hier jetzt auch sichtbar zu sein mit deinem Thema.
Hörbar. Ja, danke dir. Website und Buch packen wir natürlich in die Shownotes.
Ja, vielen Dank euch beiden für das tolle Gespräch.
Danke dir.